Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen News-Update. Mein Name ist Christian Selus und bei mir sind heute Michael Hahn und Carsten Kloth. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir gucken für manche auf eine kurze Woche zurück, für uns nicht. Gestern war Fronleichnam, Feiertag im Süden und Westen der Bundesrepublik, im Norden und bei uns im Osten in Berlin war kein Feiertag, deshalb ist hier quasi eine Berliner Herrenrunde heute zusammengekommen im Podcast. Und ja, während sich manche ausgeruht haben, haben wir schön weitergearbeitet. Klar, wir müssen ja auch die Wirtschaft am Laufen halten und das führt uns zum Thema Geld, Carsten, und unserem ersten Thema. Lass uns aufs Geld gucken. Die EU-Kommission hat in dieser Woche mit einer Meldung aufhorchen lassen. Es geht um Milliarden möglicherweise für die Energiewende. Was ist das Thema? Hol uns doch mal ab.
Ja, das war in der Tat eine sehr interessante Nachricht. Die EU-Kommission will die Schuldenregeln weiter locken. Und zwar diesmal eben für Investitionen in die Energiewende. Auslöser ist der Iran-Krieg und die Energiekrise, die wir an der Stelle zu verarbeiten haben. Und ja, das ist eine Forderung, die geht vor allen Dingen auf Italien zurück, die das schon vor Wochen ins Spiel gebracht haben. Spanien verlangt das auch. Die Mitgliedstaaten, die sollen in den Jahren 2026 bis 2028 zusätzliche Schulden für Energiewendeausgaben aufnehmen dürfen, und zwar bis zu 0,3% des BIP pro Jahr, insgesamt maximal 0,6% des BIP über diesen Zeitraum. Und ja, das kann sich summieren. Also wenn wir mal auf Deutschland schauen, zum Beispiel die Basis BIP 4,5 Billionen für 2025 anlegen, dann kommen wir da auf einen zusätzlichen Spielraum von rund 27 Milliarden Euro. Das ist eine ordentliche Summe, würde ich sagen.
Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Betrag und ich finde ja, so ein bisschen aus der deutschen Wahrnehmung kommt das ja durchaus überraschend plötzlich daher, liegt womöglich auch daran, dass in anderen europäischen Ländern die Folgen des Iran-Krieges ganz anders diskutiert werden als bei uns. Ich finde immer noch, dass es bei uns verhältnismäßig ruhig ist. Ja, wir sind noch in der Phase, dass uns gerade der Spritpreis gedeckelt wird. Darf man gespannt sein, ob diese Regelung dann irgendwie verlängert wird, aber eben auch bei den Gaspreisen wirkt sich die Iran-Krise aus, auch wenn nicht so stark wie bei den direkt ölbasierten Produkten. Aber du sagst jetzt, ja, Deutschland könnte 27 Milliarden Euro zusätzlich nutzen. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass wir das nutzen? Gibt es da schon eine erste Reaktion der Bundesregierung?
Da haben wir diese Woche noch nichts gehört. Also in der Tat, du sprichst es richtig an. Es wird offenbar in anderen Ländern und europaweit anders wahrgenommen, die Krise, als in Deutschland. In Brüssel hört man dann so Sätze wie schwerste Energiekrise aller Zeiten. Der Hinweis darauf, dass 30 Milliarden zusätzlich für fossile Brennstoffe durch den Iran-Krieg ausgegeben werden würden. Und ja, die Diskussion führen wir in dieser Intensität hier nicht. Jetzt ist das ein Konstrukt, was unter bestehende Ausnahmeregelungen fallen sollen, und zwar die der Verteidigungsausgaben. Und da haben wir ja seit 2025 haben wir da ja schon eine Flexibilisierung, dass wir bis zu 1,5% des BIP über 4 Jahre ohne Defizitverfahren dort investieren dürfen. Und in dieses Konstrukt soll eben jetzt Ausgaben, beispielsweise für die Netze oder für Kaufprämien E-Autos oder weitere Förderprogramme, wie auch immer, reinfallen können.
Das ist ja echt, also ich finde es wirklich bemerkenswert eigentlich, wenn man auf die europäische Ebene guckt, wie anders das doch durchaus eingeschätzt wird. Und klar, das hat natürlich auch einen Hintergrund, dass wir gerade eine Bundesregierung haben, die bei den fossilen Energien die Brücke eher länger baut. Ja, wir haben im Mobilitätsbereich die Abkehr vom Verbrenner aus. Also ja, da geht es ja darum, eben gerade die fossil basierten Kraftstoffe noch länger im Markt zu haben. Auch bei der Wärme, bei den Kraftwerken will die aktuelle Bundesregierung länger auf Erdgas setzen. Die Diskussionen laufen noch, aber man merkt, es kommt nicht so richtig opportun. Und diese Diskussion wird hier auf politischer Ebene eben bei Weitem auch nicht so stark geführt wie eben gerade jetzt auf europäischer Ebene. Das Zitat, das du gerade genannt hast, größte Energiekrise aller Zeiten. davon ist hier eigentlich nicht so richtig zu hören.
Nee, und ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit das jetzt alles so aufgegriffen wird. Ich meine, wir werden ja gleich nochmal auf das Thema Netze ein bisschen eingehen, Spoiler. Wir könnten natürlich da auch Geld gebrauchen, um einiges voranzubringen. Und der erneuerbaren BEE zum Beispiel, der hat sich deutlich gefreut. Also Ursula Hein-Esser, die BEE-Präsidentin, hat gesagt, diese gewaltige Summe kann der Energiewende einen deutlichen Schub geben und hat eben auch den ungelösten Iran-Konflikt verwiesen und auf die deutsche Wirtschaft. Ja, aber wir führen hier offenbar eine etwas andere Diskussion in der Tat. Und du hast es angesprochen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir Gebrauch machen von diesem Instrument. Und da bin ich mir tatsächlich sicher. Also wir haben ja das Sondervermögen, wir haben die Verteidigungsausgaben zu Beginn der Legislatur, die gewaltigen Summen, die hier aufgenommen wurden und die politisch immer noch umstritten sind. Also die AfD kocht da ihr Süppchen drauf und Teile der Politik sind wohl auch nicht ganz glücklich mit dem, wie damit umgegangen wird. Ja.
Naja, wir haben ohnehin ja eine Schuldendebatte. Deutschland stand bisher auf europäischer Ebene immer als Land auch da, das eine verhältnismäßig niedrige Schuldenquote hat. Das hat sich natürlich mit dem Beginn und auch quasi in der Übergangszeit zum Start der aktuellen Regierung durch die Sondervermögen geändert. Und gerade der Verteidigungshaushalt, die Sonderschulden werden zu einer höheren Schuldenquote in Deutschland führen. Und wenn man das hochrechnet, sieht man auch, dass wir dann definitiv nicht mehr zu den Ländern gehören werden mit einer niedrigen Schuldenquote, sondern eher am oberen Level. Man darf natürlich gespannt sein, ob die Regierung davon Gebrauch macht. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode ja als zentrales Instrument der Erneuerbaren- oder Energiewendefinanzierung den KTF, den Klima- und Transformationsfonds. Der wurde auch zurückgefahren. Klar, einerseits auf Urteil oder nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, aber später ja dann auch nochmal durch die aktuelle Bundesregierung. Man hört auch wenig vom KTF, deshalb, ja, ich bin mir da, oder was heißt, ich bin mir nicht so sicher, ich hätte Zweifel, ob die neue Bundesregierung, ob die aktuelle Bundesregierung davon Gebrauch machen wird. Darf man gespannt sein.
In der Tat.
Carsten, du hast es schon gespoilert und dann lass uns den Michael mal mit in die Runde reinholen. Carsten, du hast gerade schon den Erneuerbaren Verband BEE angesprochen. Der hat in dieser Woche eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Bundesverband Windenergie gemacht und da war Christian Schmidt, der Leiter der Abteilung Strom im Bundeswirtschaftsministerium, zu Gast. Und ich glaube, bei all den Diskussionen, die momentan gerade geführt werden um das EEG, um andere Themen, kann man durchaus sagen, für Christian Schmidt ein Auswärtsspiel. Man kann aber gleichzeitig auch loben. Ich glaube, er ist auch derjenige momentan im Bundeswirtschaftsministerium, der genau sich diesen Termin stellt, der sich auch nicht vor der fachlichen Debatte scheut. Also er hält tatsächlich jetzt bei verschiedenen Veranstaltungen immer wieder den Kopf hin. Und dieses Mal gab es bei der Veranstaltung, bei der du dabei warst, Michael, vor allem eine Diskussion um den Redispatch-Vorbehalt. Ein Thema, das uns schon länger umtreibt. Bevor wir da in die Details gehen, holen uns doch mal ganz kurz ab. Worum geht es beim Redispatch-Vorbehalt?
Genau, also der Redispatch-Vorbehalt ist ein Instrument aus dem sogenannten Netzanschlusspaket des Bundeswirtschaftsministeriums. Damit will das Ministerium den Ausbau der erneuerbaren Energien besser steuern. Also sollen in sogenannten überlasteten Netzgebieten keine neuen Anlagen mehr dazukommen. Also es dürfen schon noch welche gebaut werden. Diese würden dann aber über 10 Jahre keine Entschädigung mehr kriegen, wenn sie abgeregelt werden, weil zu viel Strom im Netz ist.
Ja, und dieser Vorschlag stößt in größeren Teilen der Branche und nicht nur bei den Erneuerbaren, sondern eben auch bei klassischen Energieunternehmen, die auch stark in erneuerbare Energien investieren, bei Teilen der Netzbetreibern, bei Finanzierern doch deutlich auf Kritik. Wie verliefen die Diskussionen bei der Veranstaltung?
Genau, also das war, also ich würde mal behaupten, es war kein leichter Termin für Christian Schmidt. Es gibt sicherlich angenehmere Termine, als sich den Fragen der erneuerbaren Branche zu stellen. Und das hat er aber auch getan. Also er hat eine Keynote gehalten, er hat aber auch im Anschluss wirklich noch fleißig Fragen beantwortet, die da aus dem Publikum aufkamen. Und im Prinzip hat er das Instrument nochmal verteidigt. Also er hat gesagt, es gibt laut Ansicht des Ministeriums kein besseres Instrument, was diese Synchronisierung oder diese besseren Ausgleich zwischen Erneuerbaren und Netzausbau hinkriegt. Er hat dabei auch explizit zum Beispiel das Instrument von oder den Vorschlag von EWE und ENBW genannt. Und er, im Prinzip hat er gesagt, das Ministerium ist noch diskussionsbereit, aber er hat auch signalisiert, dass es bei dem Vorschlag jetzt erstmal bleibt.
Das ist ein interessanter Punkt, weil das haben wir schon öfter gehört. Das haben wir auch schon von Ministerin Katharina Reiche gehört, die bei dem Rheinischen Energieforum in Köln vor ein paar Wochen gesagt hat, das ist jetzt erstmal so ein Gesprächsangebot. Aber auf der anderen Seite merkt man, also das BMWE rückt nicht ab von seiner Position. Ich glaube, das war auch dem Vorschlag von Christian Schmidt oder der Keynote von Christian Schmidt deutlich anzuhören. Also das heißt ja, wir diskutieren noch darüber, aber Bewegung gibt es eigentlich bisher nicht.
Ganz genau. Und ich habe einen interessanten Gedanken dazu gehört aus dem Teilnehmerkreis der Veranstaltung. Und dort hat mir jemand gesagt, dass das vielleicht auch daran liegt, weil das Netzpaket jetzt sozusagen das erste eigene Gesetz ist, was Katharina Reich und das Wirtschaftsministerium in dieser Legislatur aufgestellt haben. Und dass sie deshalb vielleicht so ein bisschen damit auch einen Punkt setzen wollen und ein Zeichen setzen wollen.
Aber es gibt ja Alternativvorschläge. Du hast es gerade angesprochen. Du hast einen Vorschlag von ENBW und EWE angesprochen. Die setzen vor allem auf flexible Netzanschlussverträge, sogenannte FCAs. Und da würden sich Netzbetreiber und Anlagenbetreiber im Prinzip darauf verständigen, dass in bestimmten Phasen, wo das Netz belastet ist, dann Anlagen eben runtergeregelt werden können. Wenn es da keine Verständigung gibt, dann wären quasi die alternativen Anlagenanschluss erst nach Netzausbau. Ich glaube, das dürfte für die allermeisten eben keine Option sein, weil du hast es gerade gesagt, dieser Redispatch-Vorbehalt, der wäre ja auch für 10 Jahre vorgesehen, weil 10 Jahre momentan so als Standard für den Netzausbau, für den Neubau von Netzen auch gelten, um dann Engpässe zu beheben. ENBW, EWE sagen sonst käme ein alternativer Standort in Frage. Okay, gut, das ist natürlich klar, das ist jedem Anlagenbetreiber natürlich unbenommen, sich sonst irgendwie einen anderen Standort zu suchen. Es gab vorab ja auch schon einen Vorschlag von dem Beratungsbüro BET unter der Überschrift systemdienliche Anschlussleistung, die auch im ersten Schritt ein FCA, also ein flexiblen Netzanschlussvertrag vorsehen, in der zweiten Stufe auch sagen, sonst, na gut, Anlagenanschluss nach Netzausbau, das ist eine Option, die einfach nicht fallen wird. Aber die sagen, wenn sich Netzbetreiber und erneuerbaren Anlagenbetreiber nicht auf FCAs verständigen können, dann kommt quasi ein Instrument zum Greifen, das beiden ein Stückchen wehtut, dann müssen sich beide die Redispatch-Kosten teilen. Und ich glaube, das würde auf jeden Fall auch den Druck auf die Netzbetreiber erhöhen, zu sagen, ich beschleunige auch, ich baue auch schneller Netz aus. Ich finde, das ist so der Kernkritikpunkt an dem Redispatch-Vorbehalt, dass man eigentlich sagt, diese beiden Tempi, die unterschiedlich sind, erneuerbaren Ausbau, Netzausbau, dass man die voll zugunsten der Netzbetreiber auslegt und da gar kein Instrument bisher vorgesehen ist, auch irgendwo nochmal den Druck für den Netzausbau zu erhöhen oder auch eigene Vorschläge reinbringt. Das ist ja immerhin das Bundeswirtschaftsministerium, das den Vorschlag auf den Tisch legt, zu sagen, wir haben hier nochmal einen Instrumentenkasten, wo wir sagen, wir sehen, bei den Übertragungsnetzen funktioniert das, wir kriegen Beschleunigung rein und das legen wir jetzt auch um auf die Verteilnetze. Und das fehlt aber irgendwie an der Stelle.
Christian Schmidt hat ja auch sinngemäß gesagt, der Redispatch-Vorbehalt wäre ein standardisierter FCA. Also genauer hat das nicht ausgeführt, aber er hat auch da den Vorteil genannt, an dem Instrument wäre auch, dass dann nicht mehr die Bundesnetzagentur eingeschaltet werden müsste, die erst noch über eine Konsultation und so weiter ein neues Verfahren festlegt. Also er hat dann auch mit Geschwindigkeit argumentiert, dass das Instrument halt schnell eine Lösung liefert.
Das finde ich ganz interessant und irgendwie passt das für mich aber alles noch nicht so richtig zusammen. Ich habe Christian Schmidt diese Woche auch gehört bei der Bitkom, dem Digitalverband, bei einer Veranstaltung zum Thema Rechenzentren. Die wollen ja auch alle angeschlossen werden. Und da wurde sinngemäß gesagt vom Herrn Schmidt, dass FCAs künftig eine zentrale Rolle spielen werden und dass die BNetzA hier auch Kompetenzen bekommen soll und Rahmen setzen soll. Klar, jetzt kann man sagen, der Redispatch-Vorbehalt ist eine Art FCA, aber irgendwie passt es für mich noch nicht ganz zusammen.
Ja, dem fehlt auch die Flexibilität meiner Meinung nach. Also ich glaube, dass das vielleicht ja ein Versuch, dieses Instrument irgendwie so ein bisschen in diese Richtung zu drehen. Christian Schmidt hat bei deiner Veranstaltung, Michael, ja auch gesagt, es wäre ein temporäres Instrument, aber 10 Jahre sind halt schon eine ziemlich lange Definition von temporär.
Genau, und er hat auch nochmal gesagt, dass nicht viele Regionen davon betroffen wären. Und es gibt natürlich auch einfach Regionen, wo das Netz voll ist. Und ich habe mit einem Netzbetreiber gesprochen letzte Woche, der hat mir gesagt, also ein großer Netzbetreiber, und der hat gesagt, wenn die noch irgendwo eine neue Windenergieanlage in manchen Regionen anschließen und die Anlage fängt nur an, sich zu drehen, müssen sie es im Prinzip schon abregeln. Also da ist halt wirklich einfach kein Platz mehr.
Also grundsätzlich kann man natürlich verstehen, dass dort, wo schon viele Netzengpässe bestehen, dass man dort nicht einen ungebremsten weiteren erneuerbaren Ausbau reinlegt. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber dort, wo Netzengpässe bestehen, müsse eben auch ein höherer Druck greifen, die Netze auszubauen. Und ich glaube, das wäre sozusagen genau der Punkt, wo die Gespräche ansetzen müssen, wo meiner Meinung nach auch dieser Vorschlag eigentlich irgendwo ein Stück weit angepasst werden soll, weil momentan liest es sich schon so, als käme es rein aus dem Hause der Netzbetreiber und wir wissen ja, da kommt der Vorschlag auch her, nämlich aus dem Hause des größten deutschen Verteilnetzbetreibers, und ich denke, also hier muss auf jeden Fall irgendwo noch eine Anpassung hin, und das sagen Teile der Branche, das sagen eben auch Finanzierer, war ja auch bei deiner Veranstaltung Thema, und das sagt vor allem auch die SPD, die ja momentan auch noch wesentliche Vorbehalte gegen diesen Vorschlag hat, und deshalb sehen wir dieses Netzpaket ja auch noch nicht im Bundeskabinett. Katharina Reiche hatte das Ziel, das Gesetz noch im Mai im Kabinett zu beschließen. Ist nicht passiert. Wir sind jetzt Anfang Juni. Das ist also nochmal geschoben worden, eben auch, weil der Koalitionspartner bisher damit nicht einverstanden ist.
Es steht jetzt für den 10. Juni eine Kabinettszeitplanung, also wird gerade von Woche zu Woche zusammen mit der EEG-Novelle und auch dem Energieeffizienzrichtlinie quasi geschoben. Und ja, man kann fast damit rechnen, dass es auch kommende Woche nicht der Fall sein wird.
Ja, du hattest gerade noch den Punkt mit der Finanzierung angesprochen, und das ist ja auch das, was die erneuerbaren Branche so kritisiert an diesem Vorbehalt, dass dadurch die Finanzierung gefährdet sei von neuen Windenergieanlagen. Dem hat Christian Schmidt aber auch recht deutlich widersprochen. Also er hat gesagt, wenn die Entscheidung erstmal steht, dass da eine Anlage gebaut werden darf, dann ändert sich an diesem Bestandsschutz auch nichts mehr. Also dann kriegt die Anlage die Vergütung für die nächsten 20 Jahre. Weil die Kritik der Branche war ja, dass sich diese Regionen, in denen der Zubau dann nicht erlaubt sein könnte oder nur unter dieser Bedingung erlaubt sein könnte, jedes Jahr verändern kann, je nachdem, wie die Windverhältnisse sind. Und er hat aber klar gemacht, wenn die Anlage erstmal steht, und dann hat sie Bestandsschutz.
Wir gucken da weiter drauf. Ich bin gespannt. Ich würde fast vermuten, dass ja der Entwurf tatsächlich erstmal so ins Kabinett geht und dass die weitere inhaltliche Diskussion sich dann aufs Parlament und die parlamentarischen Diskussionen im Bundestag verschieben werden. Da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Dann lass uns mal drauf gucken, was sonst noch los war. Eure Leseempfehlung der Woche. Bevor wir da hinkommen, habe ich aber erstmal noch eine Hörempfehlung, denn wir haben in dieser Woche eine neue Folge unseres Podcast-Formats Nachgefragt veröffentlicht, und zwar mit Aurélie Almani, der Vorstandsvorsitzenden von Enercity. Ich war in Hannover, habe mit ihr gesprochen, und auch da war es eigentlich ja ähnliches Thema wie das, was wir gerade diskutiert haben. Also Aurélie Almani fordert deutlich mehr Verlässlichkeit, eine klare Ausrichtung der Bundesregierung, weil sie momentan schon auch den Eindruck oder das Gefühl hat, dass die Bundesregierung ein Stück weit von dem bisherigen Klimakurs auch abrückt, und sagt, sie sagt als Vertreterin eines Unternehmens, das sich voll committed hat in der Vergangenheit zu den Klimazielen, das massiv vorangeht bei der Wärmewende, dass das natürlich auch aus Unternehmenssicht schädlich ist. Sie bringt da vor allem das Gebäudemodernisierungsgesetz an, sie sagt, das sendet ein völlig falsches Signal, weil Hannover steigt aus dem Erdgas im Wärmebereich aus und sie sagt, wir haben halt jetzt auch einfach einen erhöhten Kommunikationsaufwand mit unseren Kundinnen und Kunden und sie rät dringend davon ab, jetzt nochmal eine Grundsatzdiskussion über die Klimaziele irgendwie anzufachen. Und es war ein interessantes Gespräch, aber weitere Themen, warum sie auch im Vergleich zu BDW oder VKU, den Energieverbänden zum Beispiel, für eine schnelle Einführung von dynamischen Netzentgelten ist, war auch Thema im Podcast. Also hören Sie gerne rein, auf allen Podcast-Plattformen zu finden. So, dann lasst uns auf die Berichterstattung im Messenger gucken. Carsten, was ist deine Leseempfehlung für diese Woche?
Naja, du hast vorhin gesagt, dass auch ein Weg ist, dass, sagen wir mal, das Gesetz Netzpaket erstmal durchs Kabinett geht und die weitere Auseinandersetzung dann im geordneten parlamentarischen Verfahren stattfindet. In der Tat haben wir das Thema ja auch beim Gebäudemodernisierungsgesetz, also dem neuen Heizungsgesetz. Da gab es diese Woche auch was Interessantes. Und zwar haben die Fachausschüsse des Bundesrates sich mit der GEG-Novelle sozusagen beschäftigt, also Umweltausschuss und Wirtschaftsausschuss, und sind ziemlich hart mit dem Ganzen ins Gericht gegangen. Also Stichwort handwerklich mangelhaft, nicht praxistauglich, übermäßige Bürokratie, das sind so Sachen, die dort drin standen. Vor allen Dingen der Umweltausschuss natürlich hat empfohlen, die 65%-Regel wieder ins Gebäudemodernisierungsgesetz aufzunehmen und die Biotreppe am besten komplett abzuschaffen und wenn nicht abschaffen, dann doch sehr viel strengere Stufen halt auch einzuführen, vor allen Dingen mit den 100% bis 2045. Also man muss natürlich gucken, inwieweit der Bundesrat diesen Empfehlungen auch folgt. Am 12. Juni beschäftigt sich der Bundesrat mit dem Gesetz. Und das ist aber spannend, würde ich sagen. Da ist auch noch einiges im Feuer.
Klingt sehr deutlich. Also das lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzugucken. Und Michael, was ist deine Leseempfehlung?
Genau. Montag ging es bei uns um die Dunkelflauten und ein Stück weit auch über die Deutungshoheit von Dunkelflauten. Anlass war eine Kurzstudie von dem Kraftwerksbetreiber Uniper, die sagen, Dunkelflauten treten heute im Schnitt alle 3 Tage auf, deswegen braucht es neue Kraftwerke, also steuerbare Kraftwerke, sprich Gaskraftwerke. Es gibt aber auch eine andere Seite, die sagen ebenso, natürlich, Dunkelflauten gehören in dem erneuerbaren Energiesystem einfach zur Tagesordnung, aber es gibt andere Wege, damit umzugehen, und das wären Flexibilitäten oder Lastmanagement.
Okay, also auch ein hitzig diskutiertes Thema. Ich habe auch noch eine Leseempfehlung mitgebracht. Ich habe in dieser Woche ein Interview mit Sebastian Heinermann, Geschäftsführer der Initiative Energien speichern, geführt, und wir haben nicht auf die Lage der Erdgasspeicher momentan geguckt. Da liefert ihn ist alle 2 Monate ein Bericht ab, und die sind auch bei uns immer nachzulesen, sondern wir haben mal vorausgeguckt auf das Thema Wasserstoffspeicher, und da gibt es aber ja durchaus einen Zusammenhang, weil wegen der schlechten Lage im Erdgasspeichermarkt nicht nur sind die Speicher wenig befüllt, sondern es leidet auch immer mehr die Wirtschaftlichkeit der Speicher aus Sicht der Betreiber. Deshalb gibt es auch erste Stilllegungen, wie zum Beispiel im bayerischen Speicher Breitbrunn. Und Sebastian Heinermann warnt davor, dass das den Aufbau von Wasserstoffspeichern gefährdet. Das hat etwas mit Kavernen- und Pornspeichern zu tun und deren Rolle. Das ist in dem Interview ausgeführt, und Sebastian Heinermann hat auch einen ganz interessanten Einblick gegeben, wie die Politik auf das Thema gerade so guckt. Er hatte in seiner Vergangenheit durchaus Kritik, dass das nicht richtig wahrgenommen worden ist, aber er sagt, es gibt da auch einzelne positive Beispiele, aber er hat auch ein Negativbeispiel, und all das ist nachzulesen auf energate-messenger.de. Michael, Carsten, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr auch in dieser für manche verkürzten Woche die Stellung gehalten habt, auch heute nochmal. Und dann danken wir natürlich auch fürs Zuhören, wünschen noch eine schöne Woche, schönes Wochenende, und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
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 Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.